Gleich geht's los mit dem Bilanzbriefing, präsentiert von CornerTrader, der digitalen All-in-One-Banklösung für Ihre Investments.
Bilanzbriefing mit Dirk Schütz.
Das verkniffene Lächeln des US-Präsidenten beim ersten Handshake mit seinem französischen Widerpart in Evian war unmissverständlich. No love lost zwischen dem Don und dem Mann, der als Emmanuel zu einem seiner Lieblingsprügelknaben aufgestiegen ist, inklusive Spott über verglaste Sonnenbrillen. Macron gab sich beflissen und versuchte, die EU mit der Leuchtenstadt Paris als letzte Trutzburg abendländisch-demokratischer Werte hochzustilisieren. Reagans Shining Castle on the Hill steht jetzt in der französischen Metropole. Und dann das brutalste Machtpolitik, dass sich Frankreich nicht an den Gipfel Sicherheitskosten im belagerten Genf in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags beteiligt, macht Macron zum Mini-Trump. Das Recht des Stärkeren siegt und nicht die Stärke des Moralrechts. Beim Evian-Gipfel 2003 hatte Frankreich noch ein Drittel der Kosten übernommen. Gewiss, die Pariser Kassen sind klamm. Aber Fakt ist auch, wie Macron für Trump, so ist auch Parmelin für Macron ein willkommener Prügelknabe. Nur, dass er auf das genüssliche verbale Ausschlachten verzichtet. Das ist der Preis, den die im Ausland so beneidete Schweiz für ihren Sonderweg und ihre gesunden Staatsfinanzen zahlt. Macron ist ein Mann mit gutem Gedächtnis und kann aller hehren moralischen Ansprüche zum Trotz durchaus nachtragend sein. Er hatte vor 5 Jahren persönlich beim Bundesrat für den Kampfjet Rafale geworben, doch die Schweiz entschied sich lieber für die US-Bomber F-35. Payback-Time, diesen Trump-Move gönnte er sich. Dass Trump den vermeintlichen Iran-Friedensdeal, der kaum mehr als eine Absichtserklärung mit überschaubarer Halbwertszeit darstellt, lieber in Versailles unterschrieb, statt Abgesandter auf den Birkenstock zu schicken, mag die Schweizer Diplomatie enttäuschen. Doch offensichtlich, so der letzte Stand vor Abschluss dieses Textes, soll das Treffen heute dennoch stattfinden, angeblich um erste Verhandlungen zur Umsetzung des Abkommens zu beginnen. Die Sicherheitskosten sind einmal mehr hoch. Als Verhandlungsresultat droht das große Nichts. Doch es gibt einen Profiteur, die Kataris, denen das Postkartenresort auf dem magischen Berg gehört. Genf dagegen, ursprünglich vorgesehen, geht leer aus, sitzt auf den Kosten und muss jetzt erstmal die Stadt reparieren. Und das führt zur Frage, bringen die großen Treffen der Schweiz wirklich noch Prestige und Werbung für besagte Postkartenidyllen? Oder handelt es sich hier vor allem um ein Reflexrelikt aus vergangenen kalte Kriegsneutralitätszeiten? Sagen wir es so, die Eilfertigkeit, mit der die heimische Diplomatie derartige Treffen in die Schweiz lotsen will, wirkt nicht mehr zeitgemäß. Gedankt wird es nicht und die Profiteure sitzen außerhalb der Schweiz. Wenn sich die Gipfelausrichter nicht an den Kosten beteiligen, sollte es heißen, no thanks. Das sind gute News für die UBS-Anleger. Erstmal seit 18 Jahren hat die Aktie diese Woche wieder die 40-Franken-Marke geknackt. Kann eine Schweizer Großbank also doch ein gutes Investment sein? Wagen wir mit 2 einfachen Kennzahlen einen Blick auf das Wall Street Haus Morgan Stanley, mit dem sich die UBS am ehesten vergleicht. 355 Milliarden Dollar Börsenwert bei einem geschätzten Profit von 18 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Die UBS umgerechnet in Dollar 163 Milliarden Börsenwert bei einem geschätzten Gewinn von 14 Milliarden. Das heißt, Morgan Stanley ist mehr als doppelt so viel wert, der Gewinn aber nur einen Viertel höher. Und das bei einem schlechteren Geschäftsmodell. Die US-Bank hat einen größeren Anteil im anlegerkritischen Investmentbanking und ist international deutlich schlechter aufgestellt. Hier spielt der Standortvorteil. Der Turbokapitalismus in den USA hebt derzeit alle Boote. Die großen Banken haben allein im letzten Monat alle um mehr als 10% zugelegt. Deshalb gilt, es ist ein Nachteil, nicht in den USA kotiert zu sein. Selbst bei identischer Regulierung wäre die UBS in New York deutlich höher bewertet. Doch das hausgemachte Problem ist eben, die geplanten Regeln sind hierzulande massiv schärfer. Wie preissensibel die Anleger sind, belegt der Kurssprung von dieser Woche die Meldung, dass die Parlamentarier sich gegen die Finanzministerin stellen und die Auslandstöchter doch einen ordentlichen Anteil statt mit hartem Eigenkapital mit AT1-Anleihen unterlegen dürfen, trieben den Kurs neben den vermeintlichen Friedensnachrichten aus dem Nahen Osten. Der Schweizer Finanzplatz muss den Anspruch haben, einen Weltkonzern zu beherbergen. Laut Börsenwert ist er davon noch weit entfernt. Was es da nicht braucht, Bleiwesten von der Regierung. Der Turbokapitalismus, in diesen Wochen auch im Fußball bestens verkörpert, erreicht nie gekannte Höhen mit einem Präsidenten, der das gesamte Leben ausschließlich durch die Dealbrille sieht. Der Aufstieg der Tech-Megamilliardäre erhöht dabei die Spaltung in dem ohnehin schon fragmentierten Land. Aber wie stark ist diese Zerrissenheit wirklich im historischen Maßstab? Und dreht die Ökonomie wirklich so viel heißer als in anderen Epochen? Darüber diskutieren wir bei unserem Bilanz-Business-Talk, der am Sonntag und dann noch mehrere Male nächste Woche ausgestrahlt wird mit illustren Gästen. 250 Jahre USA, wie stark ist Amerika noch, lautet das Thema der Sendung. Sollten Sie Abkühlung brauchen im gekühlten TV-Zimmer, schalten Sie ein. Herzliche Grüße, Ihr Dirk Schütz.
Bilanzbriefing wurde Ihnen präsentiert von CornerTrader, der digitalen All-in-One-Banklösung für Ihre Investments. Diese Marketingkommunikation richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz.